Wir hörten schon im Einleitungswort von der Waffenrüstung Gottes, von dem Behaupten des Feldes, und wir wissen, Gott schenkt Gnade zu allem. Er hat uns das Los fallen lassen, er hat eingeteilt, ihr wisst, als Josua das Volk über den Jordan gebracht hatte, zumindest alle anderen Stämme außer den 2,5 Stämmen, die ja auf der anderen Seite geblieben sind, aber er hat eingeteilt und hat jedem das Land und das Gebiet zugewiesen, wie Gott der Herr es aufgetragen hatte. Wir wissen, dass Gott im Neuen Testament uns als seiner Gemeinde gezeigt hat, was er bereitet hatte, und nicht nur das, sondern darüber hinaus, was er für uns bereitet hat in der Herrlichkeit. Wenn man diese Lieder von der Herrlichkeit singt, dann könnte man die Augen schließen und sich darin vertiefen und verlieren. So herrlich und wunderbar ist es, daran zu denken, dass in unserer Zeit alles zum Abschluss kommt und sich das Wort des Herrn, das Paulus damals an die Thessalonicher geschrieben hat, wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Die Kritiker sagen, Paulus hat mit dem Kommen des Herrn in seiner Zeit gerechnet und ist enttäuscht gewesen. Der Geist Gottes war so lebendig in ihm, dass er es in der Gegenwartsform ausgesprochen hat. Und wir wissen ganz genau, er kann nicht enttäuscht gewesen sein, wenn er das gesagt hat, was der Geist ihm eingab, auszusprechen und niederzuschreiben. Wer enttäuscht sein wird, das kann ich euch jetzt schon sagen, das sind die Kritiker. Die sind damals enttäuscht gewesen und sie werden abermals enttäuscht werden. Aber keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Niemand hat die Hoffnung umsonst getragen. Sie werden auferstehen zuerst. Dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden, und zusammen werden wir dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Ich möchte ein Wort Gottes lesen zu allem, was wir schon gestern und heute betrachtet haben und vielleicht sogar einige Stellen aus der Heiligen Schrift. Wir sprachen über den Segen Gottes und dazu möchte ich die Geschichte von Jakob lesen aus 1. Mose 27. 1. Mose 27 von Vers 30. Als nun Isaak mit der Segnung Jakobs eben zu Ende war und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd zurück. Er bereitete gleichfalls ein schmackhaftes Gericht, brachte es seinem Vater hinein und sagte zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss vom Wildbret deines Sohnes, damit du mich dann segnest. Da fragte ihn sein Vater Isaak, wer bist du? Er antwortete, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da erbebte Isaak über alle Maßen und sagte, wer ist denn der gewesen, der ein Stück Wild erjagt und es mir gebracht hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet, so wird er nun auch gesegnet bleiben. Sobald Esau diese Worte seines Vaters vernahm, erhob er ein überaus lautes und klägliches Geschrei und bat seinen Vater, segne auch mich, mein Vater. Isaac aber antwortete, dein Bruder ist mit List gekommen und hat den dir gebührenden Segen weggenommen. Da sagte Esau, ja, er heißt mit Recht Jakob, Überlister, denn er hat mich nun schon zum zweiten Mal überlistet und mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen. Und jetzt hat er mich auch um meinen Segen gebracht. Dann fragte er, hast du für mich keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaac dem Esau mit den Worten, ich habe ihn nun einmal zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben, mit Korn und Wein habe ich ihn versorgt. Was könnte ich also nun noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater. Und Esau begann laut zu weinen. Da antwortete ihm sein Vater Isaac mit den Worten, ach, ohne fetten Erdboden wird dein Wohnsitz sein und ohne Tau vom Himmel droben. Mittels deines Schwertes musst du leben und deinem Bruder sollst du dienstbar sein. Wenn du aber rüttelst, wirst du sein Joch dir vom Nacken abschütteln. So wurde denn Esau dem Jakob Feind wegen des Segens, den sein Vater ihm erteilt hatte. Soweit dieses teure Wort Gottes. Wir sprachen über den Segen und wir sehen, dass hier mit dem Segen etwas ausgesprochen wurde, nämlich ein Wort der Verheißung. Und wir haben von Anfang an betont, dass der wahre und bleibende Segen Gottes an die Verheißung Gottes geknüpft worden ist. Es gibt keinen Segen ohne eine Verheißung. Die Verheißung des Wortes ist die Grundlage des Segens, den Gott gibt. Ob dieser Segen den Einzelnen oder die Gemeinde betrifft. Der Segen Gottes ist an sein Wort gebunden und alle, die das Wort seiner Verheißung empfangen, sie empfangen auch den Segen. Es heißt hier in Kapitel 28, der allmächtige Gott, Vers 3, Kapitel 28, Vers 3, der allmächtige Gott aber segne dich, er mache dich fruchtbar und lasse dich zahlreich werden, so dass du zu einem Haufen von Völkern wirst. Und er gewähre dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir. Wenn ein solcher Segen ausgesprochen wurde von Männern Gottes, die geleitet waren durch den Heiligen Geist in dem, was sie sagten, es war nicht eine Mutmaßung, sondern es war der Ausspruch, den Gott in den Mund seines Knechtes gelegt hatte, um dieses zu sagen, damit Gott es in Erfüllung gehen lassen kann. Gott lässt nur das in Erfüllung gehen, was seine Knechte, gemäß seinem Willen aussprechen oder was er selber ausgesprochen hat. Hier heißt es, der allmächtige Gott aber segne dich, er mache dich fruchtbar und lasse dich zahlreich werden. Und dann heißt es, er gewähre dir den Segen Abrahams, dir und all deinen Nachkommen mit dir. Wir haben heute Morgen von dem Segen Abrahams gesprochen. Das Wort des Herrn erging an Abraham, und mit dem Ergehen des Wortes, mit dem Hören des Rufes, ist er ausgezogen im Segen. Der erste und der letzte Schritt war gesegnet, weil Gottes Wort an ihn ergangen war. Das Wichtigste in unserem Leben ist das Hören des von Gott geoffenbarten Wortes für die Zeit, in der wir leben. Gott hat dem Abraham nicht einen Segen gegeben, der vor 2000 Jahren war. Gott hat ihm eine Verheißung für seine Zeit gegeben, für den Weg, den er zu gehen hatte. Gab er ihm das Wort und den Segen. Dem Jakob gab er das Wort und den Segen für seine Zeit, und er ließ sich darauf berufen, dass er gesegnet wird mit dem Segen Abrahams. Es war ein gegenwärtiger Segen, ein Wort der Verheißung für jene Zeit. Ihr wisst, was damit gemeint ist, nämlich nicht das, was Gott in vergangenen Jahrtausenden oder Jahrhunderten getan hat, sondern das, was Gott im Begriff war zu tun. Es war etwas Gegenwärtiges in jener Zeit. Der allmächtige Gott aber segne dich. Etwas Größeres und Wertvolleres kann einem Menschen nicht mit auf den Weg gegeben werden. Nicht irdische Schätze, sondern den Segen Gottes hat er mit auf den Weg bekommen. Alles andere ist ihm zugefallen. Das wissen wir aus der Geschichte mit Jakob. Dann finden wir hier ein Wort, das geschrieben steht ebenfalls im Mose, 1. Mose 32. Da heißt es hier von Vers 23, 1. Mose 32 von Vers 22, 23 vielleicht. Er nahm sie also und ließ sie über den Fluss fahren. Und als er dann auch alle seine Habe hinübergebracht hatte, blieb er allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm bis zum Aufgang der Morgenröte. Als dieser nun sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk. Dadurch wurde Jakobs Hüftgelenk während seines Ringens mit ihm verrenkt. Da sagte jener, lass mich los, denn die Morgenröte ist schon heraufgezogen. Jakob aber antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte jener ihn, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Da sagte er, du sollst hinfort nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Da richtete Jakob die Bitte an ihn, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber erwiderte, warum willst du meinen Namen wissen? Hierauf segnete er ihn dort. Jakob nannte dann jenen Ort Peniel, Angesicht Gottes. Dann sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch am Leben geblieben. Als er dann an Kniel vorübergezogen war, ging ihm die Sonne auf Er hinkte aber an seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskel nicht, der über der Hüftspanne liegt, weil er dem Jakob einen Schlag auf die Hüftpfanne, den Hüftmuskel versetzt hatte. Zuerst hat der Knecht Gottes über ihm den Segen ausgesprochen, und dann hat ihn der allmächtige Gott selber gesegnet. Brüder und Schwestern, wenn ein Wort der Verheißung an das Volk Gottes ergeht wie an Jakob, dann muss der Tag kommen, wo wir dem allmächtigen Gott begegnen, wie er ihm begegnet ist. Und wo nicht nur ein Segen ausgesprochen, sondern wo wir dem Segnenden begegnen und ihn festhalten und sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es war ja wunderbar, was sein Vater im Namen des Herrn und im Auftrage Gottes ausgesprochen hatte. Und wir sind der Überzeugung, dass es mit ihm gegangen ist. Aber als dieser Tag für Jakob kam, dass nicht nur sein Vater einen Segen im Namen des Herrn aussprach, sondern dass er dem begegnen durfte, von dem aller Segen fließt, da sprach er, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist etwas Wunderbares, das Wort der Verheißung zu bekommen, um den Segen in Aussicht gestellt zu haben, dann aber dem zu begegnen, von dem das Wort ausgegangen ist, dem zu begegnen, der die Verheißung gegeben hat, und dem zu begegnen, der allen Segen herabströmen lassen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir angelangt sind. Wir haben das Wort der Verheißung gehört, es ist an uns ergangen, und Gott hat uns in mannigfaltiger Weise geholfen, das wissen wir ganz genau. Jetzt müssen wir ein Pniel erleben, eine Stätte, wo wir das Angesicht Gottes schauen können. Ist das nicht wieder die Parallele zu dem Wort, dass der Herr sein Angesicht erheben wird, um es leuchten zu lassen über seinem Volke und uns gnädig zu sein. Wir wissen, der Segen fing schon an mit dem Erstgeburtsrecht, das Gott ja gleich vorhatte zu segnen. Es wird später im Gesetz Moses ganz besonders herausgestellt. Aber der Segen Gottes hat schon früh genug begonnen, nämlich bei denen, die ihm Glauben geschenkt und die das Wort empfangen haben. Wollten wir all diese Spuren des göttlichen Segens unter dem Volke nachgehen, dann kämen wir bis dahin, wo wir, oder wie wir es gestern wohl gelesen haben, aus Matthäus 25. Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich. Alle, die von Gott gesegnet waren, vom Anfang bis zum Ende der Zeit, werden eingehen dürfen in die Herrlichkeit Gottes. Und es waren Menschen, die das Wort des Herrn gehört und die Verheißung für ihre Zeit empfangen und geglaubt haben. Im Hebräerbrief, so haben wir es ja betrachtet, hat Gott der Herr sagen lassen, wer waren jene, über die Gott erzürnt gewesen ist 40 Jahre. Doch diejenigen, die das Gehörte nicht mit dem Glauben verbunden haben, sondern die einerseits gehört haben und andererseits aufstanden, um sich dann wieder nach eigener Weise zu belustigen. Und der Herr sagt, an ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und Gott schwur in seinem Zorn, sie sollen nimmermehr in seine Ruhe eingehen. Aber gleichzeitig sagt er da, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und er sagt, der Herr hat ein Heute festgesetzt, nicht ein Gestern und nicht ein Morgen, sondern Gott hat ein Heute festgesetzt. Wir haben darüber ja eingehend gesprochen. Ein Heute. Für Jakob war es ein Heute, als Isaak den Segen aussprach. Es war ein Heute für ihn, als er dem Herrn dort begegnen durfte. Es war ein Heute für Abraham, als der allmächtige Gott ihn gesegnet und ihn angesprochen und ihm das Wort der Verheißung gegeben hat. Es war ein Heute für alle Knechte und Kinder Gottes in der gesamten Zeit. Um auf das zurückzukommen, was wir gestern Abend betrachtet haben, möchte ich noch ein Wort aus dem Propheten Haggai lesen. Hier steht ein ganz wunderbares Wort in dem Zusammenhang des Knechtes Gottes, der zu dem Volke Gottes in jener Zeit gesprochen hatte, als sie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, um ihrem Gott aufs Neue zu dienen. Es heißt hier im Propheten Haggai im ersten Kapitel von Vers 12, da hörten Zerubabel, der Sohn Seatils, und der hohe Priester Josua, der Sohn Jozodaks, und alle, die vom Volk noch übrig waren, auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Ja, das Volk geriet in Furcht vor dem Herrn, da machte aber Haggai, der Bote des Herrn, Kraft göttlicher Botschaft dem Volke folgende Eröffnung. Ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn. Wenn wir dieses Wort näher betrachten, dann sehen wir, dass Gottes Volk, nämlich diejenigen, die übrig geblieben waren, hatten erkannt, dass die Mahnung des Herrn ihres Gottes durch das Wort, das der Prophet zu ihnen sprach, ergangen war. Sie wussten, nicht Haggai redet zu uns, sondern der allmächtige Gott spricht durch Haggai zu uns. Es ist nicht die Botschaft eines Propheten, sondern es ist die von Gott gesandte Botschaft an sein Volk in jener Zeit gewesen. Deshalb heißt es hier so wunderbar, die vom Volk noch übrig waren auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, hörten nämlich auf die Worte des Propheten Haggai. Sie hörten auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Immer, wenn das Volk Gottes erkannte, dass ein Prophet zu ihnen gesandt worden war, waren sie bereit anzunehmen, was ihnen gesagt wurde, und der Herr hat ihnen Trost zusprechen können und konnte ihnen sagen, ich bin mit euch. Das war nicht ein frommer Wunsch, sondern das war, so spricht der Herr, nämlich für diejenigen, die erkannt hatten, dass die Botschaft Gottes an sie durch den Mund des Propheten ergangen war. Jetzt kommt die Frage, hatten alle anderen das Recht zu sagen, Gott ist mit uns? Hier steht geschrieben, dass sie erkannt hatten, vielleicht sollen wir es noch einmal lesen, und alle, die vom Volk noch übrig waren, hörten auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Ja, das Volk geriet in Furcht vor dem Herrn, da machte aber Haggai, der Bote des Herrn, in der Luther steht hier der Engel des Herrn, Kraft göttlicher Botschaft, dem Volk folgende Eröffnung. Ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn. Mit wem war Gott der Herr in jener Zeit? Mit denen, die erkannt hatten, dass Gottes Wort an sie ergangen war durch den Mund des Propheten. Für sie war alles Fragen und Rätseln vorbei. Für sie kam der göttliche Ausspruch, siehe, ich bin mit euch, so spricht der Herr. Weil sie gehört hatten, was Gott ihnen in jener Zeit zu sagen hatte. Sie erkannten vom Herrn ihrem Gott. Das ist eine sehr wichtige Stelle in der Betrachtung dessen, was Gott in unserer Zeit getan hat. Nicht, dass wir von uns selber erkennen, nicht, dass sie von selber erkannt hätten in jener Zeit. Es war die Gnade Gottes. Gott hat das Volk oder das Herz seines Volkes gewandt, damit sie glauben konnten, was ihnen gesagt wurde. Und auch sie brauchten keine Bedenkzeit, sondern weil sie glaubten, was ihnen gesagt wurde, konnte der Prophet sofort ihnen sagen, dass der Herr mit ihnen ist. Dann kommt in Kapitel 2 etwas ganz Wunderbares, das der Prophet im Namen des Herrn dem Volke Gottes in jener Zeit sagen konnte. Vielleicht vom letzten Teil des 4. Verses. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Vielleicht nur bis hierher. Damals, so viele Jahre nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wird der Prophet geleitet und vom Geiste Gottes inspiriert, wieder zurückzugehen, die Brücke zu schlagen zwischen der Zeit, in der sie angekommen sind, und zwischen dem Augenblick, als sie aus Ägypten herausgeführt worden sind. Und es heißt, ihr arbeitet, denn ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Und dann die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Nach so vielen Jahren spricht derselbe Gott, der durch Mose geredet, hier durch den Propheten Haggai, und sagt, meine Verheißung, die ich euren Vätern bei ihrem Auszug gegeben habe, sie bleibt bestehen. Mit anderen Worten, was ich gesagt habe, dazu stehe ich nach all diesen Hunderten oder Tausenden von Jahren. Gott steht zu seinem Wort. Vielleicht hat ein Haggai gar nicht mehr an das gedacht, was Gott dem Mose und dem Volke Gottes verheißen hatte. Aber Gott hat daran gedacht und hat am Ende jener Epoche an das zurückgedacht, was er am Anfang gesagt hatte. Brüder und Schwestern, ich kann nichts dafür, aber das erinnert mich an das, was dort zu Jerusalem sofort nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang dieser Epoche gesagt wurde, nämlich Apostelgeschichte 3, Vers 21, dass der Herr Jesus im Himmel bleiben wird bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, die Gott durch den Mund all seiner heiligen Knechte und Propheten geredet hat. Wenn heute hier ein Prophet wäre, er könnte sagen, so spricht der Herr, ich gedenke meines Wortes, das ich am Anfang des Neuen Testamentes gesagt habe und erfülle es in eurer Mitte. Gott gedenkt seines heiligen Wortes. Viele mögen in jener Zeit mit dem Wort, das Petrus ausgesprochen hat, dass der Himmel Christus aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott es durch den Mund seiner Knechte und Propheten geredet hat, bleiben. Aber wir in dieser Zeit, am Ende unserer Zeit, am Ende des neuen Bundes, können wir zurückgehen zu dem, was Gott am Anfang des neuen Bundes hat verkündigen lassen durch den Mund seines heiligen Knechtes und Apostels dort zu Jerusalem. Ist das nicht wunderbar? Hier der Prophet Haggai oder Gott spricht durch den Propheten und sagt, die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug gegeben habe. Hier, Haggai und all die anderen waren ja die Nachkommen derer, die ursprünglich ausgezogen sind. Wir waren nicht in Jerusalem, aber es ist die Verlängerung dessen, was Gott zu Jerusalem begonnen hat. Und wir am Ende dieser Gnadenzeit dürfen zurückerinnert werden an die Verheißungen, die Gott am Anfang der Gnadenzeit gegeben hat, dass er alles wieder erstatten und in den rechten Stand bringen wird und dass Christus nicht früher wiederkommen kann, sondern im Himmel bleiben muss, bis alles zurückerstattet ist, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verkündigt hat. Das ist etwas Wunderbares und Herrliches. Es heißt hier, arbeitet, denn ich bin mit euch. Dieses Wort kann nicht jeder nehmen, weil er Lust dazu verspürt. Dieses Wort wurde an die gerichtet, die in jener Zeit erkannten, dass der Prophet mit der Botschaft Gottes in ihre Mitte gesandt wurde. Stimmt's oder nicht? Heute nimmt jeder das Wort und stört sich um nichts anderes mehr, sondern schmückt sich mit allerlei Dingen des Wortes, ohne zu begreifen, in welch einem Zusammenhang das Wort in der Heiligen Schrift überhaupt steht und für welch einen Zusammenhang es gegeben wurde. Hier waren Menschen, die zurückgekommen waren aus der babylonischen Gefangenschaft. Und ist es uns nicht so ergangen, dass wir zurückgekehrt sind am Ende der Tage aus aller babylonischen Verwirrung und Gefangenschaft? Die Gefängnisse haben sich geöffnet und wir durften frei ausgehen, um dem lebendigen Gott Opfer in Gerechtigkeit und Heiligkeit darzubringen. Und von jenem Tage an heißt es, arbeitet, denn ich bin mit euch. Etwas Besseres kann uns noch nicht gesagt werden, als dass Gott uns den Zuspruch gibt, mit anderen Worten, ihr habt gehört, was ich zu euch geredet habe, durch den Propheten, den ich in eure Mitte sandte. Ihr könnt arbeiten, denn ich bin mit euch. Ich gedenke meines Wortes und meine Verheißung und erfülle sie in eurer Mitte, weil ihr mir geglaubt habt. Das ist doch das A und das O. Nicht einfach zu sagen, ich glaube, sondern das zu glauben, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat. Und arbeitet, denn ich bin mit euch. So lautet der Ausspruch des Herrn der Scharen. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Brüder und Schwestern, hat nicht der Mund des Herrn beim Auszug der neutestamentlichen Gemeinde gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, dass er alles wieder in den rechten Stand bringen wird? Ist das keine feierliche Erklärung? Und ich habe hier, ich sehe, da scheint einiges im Argen zu sein. Die Freude ist nicht, wie sie sein sollte. Hier in Matthäus 17 steht geschrieben, Matthäus 17, Vers 11, und er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Dieses Wort hat der Herr Jesus gesagt, nachdem der Dienst des Johannes schon lange zu Ende war. Und er sagte, Elia kommt, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Wer das nachlesen möchte, kann sich davon überzeugen, dass der Herr Jesus und alle Apostel, wenn sie von Johannes sprachen, sich niemals auf Malachi 3,23 bezogen haben, sondern jedes Mal auf Malachi 3, Vers 1 und auf Jesaja 40, Vers 3. Die Aufgabe kann sich jeder machen. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus Kapitel 11. Hier steht im 10. Vers, denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, dass er den Weg vor dir her bahnen soll. Jesus hat kein einziges Mal mit Bezug auf Johannes gesagt, siehe, das ist der, der kommen sollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Nicht ein einziges Mal. Und als Markus sein Evangelium zu schreiben begann, was hat er gesagt? Er bezog sich auf Malachi 3, Vers 1 und auf Jesaja 40, Vers 3. Es steht hier, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen. Wie bei den Propheten geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll. Und eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Ich frage euch, wo hat der Herr Jesus oder wo hat ein Apostel, wenn er von dem Dienst des Johannes geschrieben und berichtet hat, Bezug genommen auf Malachi 3,23. Nicht ein einziges Mal, weder vom Herrn noch von den Aposteln. Und als Johannes selber gefragt wurde, ob er Elia sei, gibt er zur Antwort hier in Johannes Kapitel 1, da steht es im 20. Vers, da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia?
Er sagte, nein, ich bin es nicht. Er wusste genau, wer er war. Der Herr Jesus wusste, wer er war. Markus wusste, wer er war. Und ich frage euch jetzt, hat ein Prediger in dieser Zeit das Recht, das zu widerlegen und etwas Gegensätzliches zu sagen von dem, was Johannes und was Jesus und die Apostel gesagt haben? Wenn ihr heute die Prediger verachtet, sie sagen, das ist alles schon längst gewesen. Aber wir glauben, dass ein Markus genauso durch den Heiligen Geist geführt und geleitet wurde wie ein Johannes. Und wir glauben, dass der Herr Jesus in voller göttlicher Autorität sprach, als er sagte, dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Oder was wollen wir glauben? Wollen wir glauben, was die Pfaffen dieser Zeit sagen, die Gott überhaupt nicht glauben? Oder wollen wir dem glauben, was die Propheten und die Apostel und der Herr Jesus selber gesagt hat? Wir kommen da zu der Verheißung Gottes für unsere Zeit. Damals durch den Haggai sprach Gott, die Verheißung, die ich euch oder euren Vätern bei eurem Auszug aus Ägypten gegeben habe, die bleibt bestehen und mein Geist waltet in eurer Mitte. Weshalb waltete der Geist Gottes nun plötzlich wieder in ihrer Mitte? Weil sie das prophetische Wort gehört und geglaubt haben und weil sie bereit waren, das, was Gott ihnen gesagt hatte, in die Tat umzusetzen. Der Geist Gottes waltete in ihrer Mitte. Sie waren Zurückgekehrte, sie waren Menschen, die die Verheißung für jene Zeit glaubten. Denn so hat es Daniel im Namen des Herrn gesagt. Wenn 70 Jahre voll sind, werde ich sie wieder zurückbringen. Und als sie 70 Jahre voll waren, wurden sie zurückgebracht. Und schon nach Zurückbringen ertönte das prophetische Wort in ihrer Mitte. Und Gott geht zum Ausgang zurück und sagt, ich gedenke meine Verheißung, die ich euren Vätern beim Auszug feierlich gegeben habe. Und er sagt, mein Geist waltet in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Brüder und Schwestern, der Geist Gottes waltet da, wo Gottes Wort aufgenommen wird. Denn Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Und wer am Worte Gottes vorbeigeht, der geht an Gott vorbei. Und wer an Gott vorbeigeht, an dem wird Gott vorbeigehen. Es gibt da keinen Ausweg. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Gott hat in dieser letzten Zeit in seiner Gemeinde gnädiglich gewaltet. Sein Geist ist gegenwärtig, um sein geoffenbartes Wort zu verklären, um uns endlich alle Schuppen von den Augen fallen zu lassen. Brüder und Schwestern, nach all diesen Jahren müsste es nicht mehr nötig sein, dass wir hier diese Dinge aufrollen und darüber sprechen. Es müsste längst im Herzen eines jeden Gotteskindes geoffenbart und versiegelt worden sein, was Gott für diese Zeit verheißen und was er aus Gnaden getan hat. Wir sehen, sein Wort ist ergangen. Er hat zur Zeit der Zurückführung an das gedacht, was er zur Zeit des Auszuges verheißen hat. Mit eigenem Munde hat er feierlich erklärt, Elia muss zuerst kommen und alles wieder in den rechten Stand bringen. Mit Petrus hat er dasselbe getan. Er hat aussprechen lassen, dass er im Himmel bleiben wird, bis zu der Zeit, der Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott durch den Mund aller Propheten von Anfang an verkünden ließ. Wir leben in der Zeit der Erfüllung. Der Geist Gottes waltet in unserer Mitte. Sein Wort ist an uns ergangen. Wir dürfen hören, wenn er sagt, ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Und er sagt, fürchtet euch nicht, denn eure Arbeit wird belohnt werden. Es ist eine herrliche Zeit, in der wir leben. Eine Zeit der Erfüllung des Wortes Gottes, was er am Anfang des neuen Bundes geredet, das erfüllt er am Ende des neuen Bundes. Und wir leben jetzt und erfahren, unser Gott ist treu. Und er wird sein Wort zur Ausführung bringen und sein Werk vollenden. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, unser Gott, wir danken dir gemeinsam als dein Volk. O Gott, wir sehen die Segensspuren im Leben deiner Knechte, an die dein Wort ergangen war, das Wort der Verheißung. Und wir sehen die Segensspuren in deinem Volke, die das Wort der Verheißung zu ihrer Zeit empfangen haben. Treuer Gott im Himmel, wir sind so gering, wir sind so ungeschickt, so unwürdig, all des Wirkens und Waltens unseres Gottes, all seines Redens und all seine Offenbarungen. Aber Herr, weil es die Zeit ist, an der alle Dinge zum Abschluss kommen, hast du über deinem Worte gewacht, um es zu erfüllen. Du hattest Verheißungen gegeben beim Auszug und hast sie eingelöst nach der Herausführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Du hast Verheißungen gegeben am Anfang des neuen Bundes und löst sie ein am Ende des neuen Bundes. Halleluja! Wir dürfen dich in der Offenbarung als den sehen, über dessen Haupt der Regenbogen ist, der Bogen des Bundes. Halleluja! Du Gott der Treue, du Allmächtiger, du König aller Könige, Preis und Dank und Ehre sei dir. Dein Geist waltet in unserer Mitte und dein Wort ist offenbart worden. Herr, wir preisen dich dafür und wir beten dich an. Treuer Meister, nimm uns hin, wie wir sind. Und Herr, wir halten Ausschau danach, denn bald wird die Stimme ertönen. Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters, empfanget das Königtum, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Alle Gesegneten werden einziehen in deine Herrlichkeit. Halleluja! Abraham, Isaac und Jakob und alle Kinder Gottes und alle Propheten waren gesegnet durch das Wort der Verheißung, das du ihnen gegeben hast. Herr, wir danken dir, dass auch wir Kinder der Verheißung, Kinder Gottes sein dürfen, die erkannt haben, was in dieser Zeit geschieht. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher Name. Amen.